Die Ökonomik fällt aus diesem Bild heraus, weil dort treffen wir auf eine Situation, die oft als eine, mit einer Metapher, als eine Monokultur beschrieben wurde. Und das ist ein sehr treffendes Bild. Ja, wir können uns wirklich ein Maisfeld vorstellen, ein Maisfeld, das bis zum Horizont führt, eine Riesenfläche, auf der nur eine einzige Art von Pflanzen wächst. Und genau das sehen wir heute in der Ökonomik. Es gibt nur einen einzigen Ansatz. Das ist der Ansatz der sogenannten Neoklassik, der im Grunde alles verdrängt hat. Also in dem Sinne sehen wir schon einen riesigen blinden Fleck. Die Natur fehlt. Ja, klar, es gibt einen Kreislauf in der Wirtschaft, aber unter diesem Kreislauf befindet sich ein linearer Energie- und Materiedurchstrom. Und der fehlt komplett. Was die VWL im Grunde macht, ist so eine Art Buchführung. Ja, sie führt Buch über all die Zahlungsströme. Und je nachdem, in welche Richtung sie fließen, ja, werden die Zahlungsströme in verschiedenen Spalten unseres Buches verbucht. Aber wofür die Spalten eigentlich stehen, was dem in der Wirklichkeit entspricht, davon hat die VWL überhaupt keine Ahnung. Ich hatte ja eben ganz unwillkürlich diese Metapher gebraucht, wir nehmen etwas in Kauf. Tatsächlich passiert genau das, wenn wir die Schäden an Mensch und Natur bepreisen. Solange sie keinen Preis haben, nehmen wir sie einfach hin. Sie sind vollkommen unsichtbar. Wenn wir ihnen einen Preis geben, nun, was verändert sich dann? Dann nehmen wir sie nicht mehr hin, sondern wir nehmen sie in Kauf. Was uns die ökologische Krise zeigt, ist, dass wir in einer Illusion von Rationalität lebten. Wir wollten rational sein, aber im Herzen unserer Rationalität regiert die Irrationalität. Ja, unsere Wirtschaft ist irgendwie komplett irrational.
In dieser Folge unterhalte ich mich mit Professor Dr. Oliver Schlaut. Als Grundlage für das Gespräch dient sein jüngstes Buch Wirtschaft im Anthropozän – Grundbegriffe der ökologischen Ökonomik. Im Laufe des Gesprächs unterhalten wir uns unter anderem über die blinden Flecken und die Begriffslosigkeit der neoklassischen Ökonomik sowie über seine Suche nach Begriffen bzw. Denkwerkzeugen, die es ermöglichen, das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie zu begreifen und zu bearbeiten. Exemplarisch stellt Herr Schlaut in dieser Folge folgende Konzepte vor. Den ökologisch ungleichen Tausch, die Kipppunkte, der Technofix und die energetische Kosten-Nutzen-Rechnung. Viele weitere Denkwerkzeuge können in seinem sehr lesenswerten Buch entdeckt werden. Bevor es losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis für diejenigen, die keine Zeit haben, die Folgen in Gänze anzuhören, aber dennoch gerne wissen möchten, was besprochen wurde. Zu jeder Folge veröffentliche ich Zusammenfassungen in Form von Zitaten. Diese sind sowohl auf Instagram als auch im Blog zum Podcast unter philipp-kersting.de zu finden. Ich wünsche ein erkenntnisreiches Hören. Hallo und herzlich willkommen bei PTP Strich, dem Podcast zu pluralen Perspektiven auf dem Wirtschaftsunterricht. Mein Name ist Philipp Kersting. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit heterodoxen bzw. pluralen Ökonominnen und Ökonomen, um den Wirtschaftsunterricht kritisch konstruktiv zu reflektieren. Um dies zu tun, freue ich mich sehr, in dieser heutigen Folge Oliver Schlaut als Gast zu haben. Guten Tag, Herr Schlaut.
Guten Tag, Herr Kersting.
Herr Schlaut ist Professor für Philosophie und politische Ökonomie an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, HFGG, in Koblenz. Er ist zudem Autor zahlreicher spannender Bücher über Technik, über Müll und über Geld. Und bereits diese Mischung Technik, Müll, Geld lässt er ahnen, dass Herr Schlaut ein äußerst offener, kreativer und über den Tellerrand schauender Denker ist. Ich freue mich deswegen auch sehr, ihn heute hier zu haben. Und wir möchten uns heute über sein jüngstes Buch unterhalten, nämlich Wirtschaft im Anthropozän – Grundbegriffe der ökologischen Ökonomie. Ich habe dieses Buch mit großem Vergnügen und Gewinn gelesen. Doch bevor wir zum Buch kommen, würde ich gerne auf Ihre Person und Ihre Perspektive auf Wirtschaft bzw. Wirtschaftswissenschaften eingehen. Herr Schlaut, Sie haben eine äußerst transdisziplinäre Vita, also zahlreiche Backgrounds, viel Erfahrung in vielen Disziplinen. Und wenn ich diese Vita sehe, dann stellt sich bei mir die Frage, welcher Weg hat Sie zu diesem Buch geführt und mit welchen Brillen blicken Sie überhaupt auf Wirtschaftswissenschaften?
Ja, das ist eine gute Frage. Transdisziplinär, sagen Sie. Und es stimmt, dass ich Erfahrungen mit verschiedenen Disziplinen habe. Allerdings befindet sich in der Liste auch eine Lücke und die ist vielleicht besonders bemerkenswert. und auch wichtig für meinen Blick auf Wirtschaft. Die Lücke ist nämlich die Ökonomie. Ich habe mich schon mit vielem beschäftigt, aber Ökonomie habe ich nie studiert. Und ich glaube, das hat meinen Blick auf die Wirtschaft maßgeblich bestimmt, ja, weil ich sozusagen nicht durch die VWL auf die Ökonomie gucke, sondern einen Blick von außen drauf geworfen habe und dadurch auch sehr viel mehr Mut mitgebracht habe, die Dinge anders zu betrachten. Von meiner ersten Ausbildung her bin ich Physiker und danach habe ich mich umorientiert in die Philosophie.
Von Physik in Philosophie und dann der Weg weiter in die Ökonomie?
Oh, das war ein Weg mit vielen Kurven und Serpentinen. Ich kann vielleicht zwei Punkte nennen, die wichtig sind für meinen Weg zur Ökonomie, vor allem zur ökologischen Ökonomie. Das eine war die Beschäftigung mit Zahlen. Das beschäftigt mich schon sehr lange. Schon meine Dissertation in Philosophie hat sich mit der Messung beschäftigt. Damals noch vor allem mit einem Fokus auf der Physik. Ich habe mich damals gefragt, wie kommen die Naturwissenschaften eigentlich zu ihren quantitativen Begriffen? In der Physik kann man alles untersuchen, beschreiben, erklären, was man messen kann. Aber die Dinge zu messen ist gar nicht so einfach. Man braucht dafür die richtigen Begriffe und die richtigen Instrumente. Wie die Physik überhaupt dazu kommt, das habe ich damals versucht zu verstehen. Und das ist schon ein interessanter Kontrast auch zu der Ökonomie, weil die Ökonomie, ich glaube, auch das ist ein wichtiger Hinweis für die Fragen, die wir später im Gespräch erörtern werden. Die Ökonomie befindet sich ja in einer ganz merkwürdigen Situation im Vergleich zu den anderen Wissenschaften, dass sie nämlich erst einmal gar nicht messen muss, weil die Dinge sich ja schon selbst messen. Die Ökonomie schaut auf den Markt und auf dem Markt haben die Dinge Preise. Jedes Ding hat schon ein kleines Schildchen und darauf steht, wie viel es wert ist. Das ist in der Physik anders. Ja, die Planeten, die schwirren durch das Universum, aber da hängt ja kein Schild dran, auf dem steht, wie schwer sie sind, zum Beispiel. Das war also eine erste Frage für mich. Ja, wie kommt man in den Wissenschaften eigentlich zu quantitativen Begriffen? Wie schafft man es eigentlich zu messen? Und irgendwann bin ich dann auch auf die Frage gekommen, und wie ist das eigentlich in den Wirtschaftswissenschaften? Daneben möchte ich noch einen anderen Strang meiner Forschungsarbeit nennen, im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit diesem Messproblem habe ich mich dann vor allem auch mit der Messtechnik beschäftigt, also mit dem, was man die materielle Kultur der Naturwissenschaften nennt. Das ist etwas, was lange ignoriert wurde. Oft hat man die Naturwissenschaften auf die Theorie reduziert, also das, was sie am Ende hervorbringen. Aber dass sie dafür auch materielle Mittel brauchen, Labore, Instrumente und so weiter, dem hat man oft keine Aufmerksamkeit geschenkt. Damit habe ich mich intensiv beschäftigt und nun, da hat so das eine zum anderen geführt. Damit hatte ich die materielle Kultur im Blick und habe mich immer intensiver damit beschäftigt, irgendwann auch mit Fragen der kulturellen Evolution. Das heißt, ich habe den historischen Kontext etwas aufgeweitet, nicht nur die Wissenschaftsgeschichte der letzten Jahrhunderte, sondern irgendwann ist es mir dann auch passiert, dass ich mit Archäologen zusammengearbeitet habe und dann ging es plötzlich um Hunderttausende und sogar Jahrmillionen. Und auch das hat meinen Blick auf die Ökonomie sehr informiert, ja, vor allem auf die ökologische Ökonomie. Da werden wir später noch drauf zurückkommen, denke ich, dass dort auch evolutionäre Fragen eine Rolle spielen können.
Ja, äußerst spannend. Also wenn ich es richtig verstehe, ist es auch ein epistemologischer Zugang, also die Frage, wie überhaupt Wissen generiert wird, konstruiert wird.
Ja.
Erinnert mich ein bisschen auch Bruno Latour mit seinen Fragestellungen aus Laborstudien. Und Sie haben quasi so ein bisschen eine Metaperspektive drauf und das kann man auch in Ihrem Buch deutlich erkennen und das habe ich auch in Ihrem Buch äußerst geschätzt, dass Sie wirklich auch so einen Abstand nehmen auf die Disziplin und nochmal schauen, wie funktioniert diese Disziplin und darauf werden wir noch eingehen. Was bei mir auch so eine Resonanz erzeugt hat, ist, dass ich in meinem Unterricht, im Wirtschaftsunterricht häufig den Eindruck habe, an der Realität vorbei zu unterrichten. Und Sie sprechen in Ihrem Buch von der Weltvergessenheit der Ökonomik.
Ja.
Und stellen fest, dass die Lehrbuchökonomik wesentliche Fragen nicht beantwortet. Und genau diesen Eindruck hatte ich auch im Unterricht. Und ich hatte auch intuitiv dieses Bedürfnis, einen Schritt zurückzugehen, aber natürlich nicht all diese Tools und all dieses Wissen, das Sie in diesem Buch vorstellen. Deswegen habe ich auch dieses Buch sehr gewinnbringend gelesen. Und bevor wir jetzt uns näher mit diesen blinden Flecken der Ökonomik beschäftigen und genau auf das Buch eingehen, müssen wir noch eine andere Sache klären, nämlich Sie sprechen in Ihrem Buch von der Lehrbuchökonomik. Das ist der Gegenstand, mit dem Sie sich beschäftigen und das ist der Ausgangspunkt für Ihre Reflexion. Jetzt wäre die Frage, was ist aus Ihrer Perspektive die Lehrbuchökonomik? Was kennzeichnet diese Lehrbuchökonomik?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, weil wir in der Ökonomik tatsächlich eine merkwürdige Situation antreffen. Wir alle wissen, dass es in den Wissenschaften, dass die Wissenschaften geprägt sind von Diskussionen, und zwar von Diskussionen nicht nur über den Gegenstand, sondern auch über die Methoden. Wie sollen wir uns dem Gegenstand überhaupt nähern? Das heißt, es ist vollkommen normal, dass in jedem Fach sehr grundsätzliche Fragen diskutiert werden und auch in solchen ganz grundsätzlichen Fragen durchaus ein Dissens bestehen kann. Das führt dann typischerweise in Schulbildung. Ja, dass es Gruppen, Communities gibt, die die Dinge ganz anders sehen und auf eine ganz andere Art und Weise angehen. In der Soziologie, in der Politikwissenschaft, in der Philosophie, überall eigentlich. Die Ökonomik fällt aus diesem Bild heraus, weil dort treffen wir auf eine Situation, die oft als eine, mit einer Metapher, als eine Monokultur beschrieben wurde. Und das ist ein sehr treffendes Bild. Ja, wir können uns wirklich ein Maisfeld vorstellen, ein Maisfeld, das bis zum Horizont führt. Eine Riesenfläche, auf der nur eine einzige Art von Pflanzen wächst. Und genau das sehen wir heute in der Ökonomik. Es gibt nur einen einzigen Ansatz. Das ist der Ansatz der sogenannten Neoklassik, der im Grunde alles verdrängt hat. Die Neoklassik selbst ist gar nicht so jung. Ja, die wurde schon im 19. Jahrhundert angedacht und hat dann so über das 20. Jahrhundert langsam ihren Siegeszug angetreten. Aber gleichwohl war das ganze 20. Jahrhundert eigentlich durch noch eine gewisse Methoden- und Schulenvielfalt geprägt. Es gab zum Beispiel marxistische Ökonomik, die dann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion natürlich an Bedeutung verloren hat. Es gab aber auch den Keynesianismus. Es gab die ökologische Ökonomik. Ja, und das mag die Hörerinnen und Hörer vielleicht schon verwundern, dass ich hier in der Vergangenheitsform spreche. Es gab sie. Die ökologische Ökonomik ist so in den 60er, 70er Jahren entstanden und war dann eine Zeit lang auch ziemlich erfolgreich, aber hat in den letzten Jahrzehnten doch einiges an Erfolg eingebüßt. Und was schon eine sehr aussagekräftige Tatsache ist. Ja, je mehr sich die ökologische Krise in unserer Welt verschärft, desto weniger hat tatsächlich die Ökonomik zu dieser Situation zu sagen. Es hat sich also in den letzten 20, 30, 40 Jahren vielleicht, hat sich wirklich eine Monokultur durchgesetzt von der Neoklassik. Und die Neoklassik, wenn wir sie mal in ganz wenigen Worten charakterisieren wollen, die Neoklassik reduziert im Wesentlichen das wirtschaftliche Geschehen auf den Markt. Ja, sie schaut auf die Ökonomik und sie sieht dort im Wesentlichen einen Verteilungsmechanismus von Waren auf dem Markt. Das kann ein Konsumentenmarkt sein, auf dem wir unsere Konsumgüter kaufen, aber das Gleiche gilt auch für die Produktion. Auch die Firmen sind ja in gewisser Weise Konsumenten. Ja, sie kaufen Rohstoffe ein, um sie weiter zu verarbeiten. Ja, sie tun das genau dasselbe wie wir in den Haushalten. Und die Frage, die Neoklassik an dieses Geschehen stellt, ist, wie müssen diese Waren eigentlich verteilt werden, damit die Bedürfnisse möglichst effizient bedient und befriedigt werden? Da kommt der Begriff der Effizienz mit hinein. Die Effizienz, also die optimale Befriedigung von Bedürfnissen. Und schon haben wir im Wesentlichen die Grundbegriffe in der Hand, mit denen die Neoklassik wirtschaftliche Prozesse studiert. Ja, es ist ein Marktgeschehen, auf dem Güter fließen und ausgetauscht werden. Und man kann diesen Fluss von Waren nach Maßstäben von Effizienz beurteilen. Und darum bemüht sich die Neoklassik. Das ist das, was man heute im Wesentlichen lernt, wenn man VWL studiert.
Ja, und das ist auch genau der Einstieg im Leistungskurs Wirtschaft bei uns in Baden-Württemberg, auch mit dem Schulbuch. Da werden erstmal diese Grundlagen gelegt und diese Grundlagen sind Ausgangspunkt, um anschließend Ökonomik zu denken. Da geht es um Markt, um Güter, effiziente Allokation, Angebot, Nachfrage, genau das, was Sie beschrieben haben. Und jetzt argumentieren Sie in Ihrem Buch, dass aufgrund dieser Perspektive, die eingenommen wird, diese Lehrbuchökonomik eine ganz spezifische Blindheit entwickelt. Das heißt, dass auch diese Lehrbuchökonomik nicht die Fähigkeit hat, bestimmte Phänomene zu sehen und auch bestimmte Sachverhalte in Worte zu fassen.
Ja.
Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass sowohl eine Blindheit vorliegt, auch eine Art Begriffslosigkeit, weil die Begriffe fehlen, um bestimmte Sachen überhaupt auszudrücken. Also das Sehen fehlt und das Ausdrucksvermögen.
Ganz richtig.
Das Ganze ist abstrakt. Jetzt wäre meine Frage, könnten Sie das konkretisieren? Also was übersieht die Lehrbuchökonomik und welche Begriffe fehlen auch dieser klassischen Standard-Lehrbuchökonomik?
Ja, sehr gerne kann ich das konkretisieren. Wenn man irgendein Lehrbuch der VWL aufschlägt, dann trifft man sehr früh auf ein Diagramm, an dem man sich das alles eigentlich sehr gut verdeutlichen kann. Man findet im Grunde in jedem Lehrbuch der VWL ein Kreislaufmodell unserer Wirtschaft. Das Kreislaufmodell, das besteht im Wesentlichen aus zwei Akteuren. Wir haben auf der einen Seite die Haushalte und auf der anderen Seite die Firmen, das produzierende Gewerbe. Ja, und zwischen Haushalten und Firmen finden jetzt Austausche und Güterflüsse statt. Ja, und zwar, was passiert dort? Nun, die Haushalte, die bringen Arbeitskraft hervor. Und diese Arbeitskraft verkaufen sie an die Firmen. Ja, das ist, wenn wir einer Lohnarbeit nachgehen. In den Firmen geschieht auch eine Produktion. Dort werden Konsumgüter hergestellt. Und diese Konsumgüter werden an die Haushalte verkauft. Wir beobachten also hier zwei Strömungen, die einander entgegengesetzt sind. Wir sehen einerseits einen Warenstrom, ja, nämlich Arbeitskraft von den Haushalten zu den Firmen und dann Konsumgüter von den Firmen zu den Haushalten. Und dem entgegengesetzt finden wir einen Geldstrom, der ja hier keinen Naturalientausch haben. Ja, die Arbeiterinnen und Arbeiter werden ja nicht in Konsumgütern bezahlt, sondern in Geld. Und umgekehrt bezahlen sie ihre Konsumgüter auch in Geld. Das heißt, die Firmen bezahlen Löhne an die Haushalte, aus denen die Haushalte wiederum ihren Konsum finanzieren. Ja, das heißt, wir haben zwei Kreisläufe, die entgegengesetzt fließen. Ja, zum einen einen Güterstrom von den Haushalten zu den Firmen, von den Firmen zu den Haushalten und entgegengesetzt einen Geldstrom. Das ist so das Basismodell, mit dem die neoklassische Lehrbuchökonomik sich die Wirtschaft vorstellt. Das kann man natürlich etwas modifizieren. Man kann es etwas der Wirklichkeit anpassen. Dann kommen noch weitere Elemente mit ins Spiel. Ja, es gibt zum Beispiel den Staat, der auch konsumiert oder Anreize schafft für bestimmte Formen von Produktion und so weiter. Es gibt die Banken, die Investitionen ermöglichen und vermitteln. Es gibt den ganzen Außenhandel. Ja, all das kann man in dieses Bild integrieren, aber es ändert nichts an der Grammatik des Bildes. Es bleibt am Ende ein Kreislauf. Ja. Wirtschaft ist im Wesentlichen ein Kreislauf. Und das ist ja eigentlich ziemlich verblüffend. Ja. Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Begriff in der heutigen Diskussion, aber es ist etwas, was wir fordern. Ja. Eigentlich müsste die Wirtschaft ein kreislaufförmig sein, damit wir unsere ökologischen Probleme lösen können. Nun, für die VWL ist sie schon immer ein Kreislauf. Das heißt, irgendetwas stimmt an diesem Bild nicht. Und hier kommen die blinden Flecken ins Spiel. Ja, tatsächlich blendet dieses Bild eine ganze Menge aus. Ich glaube, drei Elemente kann man dort vor allem nennen. Erstens, was in dem Bild vollkommen fehlt, nun, das ist die Natur. Und welche Rolle spielt die Natur? Mit Natur meine ich natürlich nicht das schöne Wetter. Ja, das die Wirtschaft irgendwie unter freiem Himmel stattfindet und entweder scheint die Sonne oder es regnet. Nein, ich meine damit etwas sehr viel Konkreteres. Klar, dieser Kreislauf zwischen Haushalten und Firmen, der dreht sich. Aber warum dreht er sich? Nun, einerseits gibt es ja einen steten Rohstoff- und Energieinput aus der Natur in diesen Kreislauf hinein. Ja, wir verbrauchen permanent Material und Energie und die beziehen wir aus der Natur in Form von Rohstoffen. Diese Rohstoffe zirkulieren, sie werden verkonsumiert und am Ende in Abfall transformiert. Ja, wir produzieren jede Menge Abfall und zwar im Grunde im Wesentlichen genauso viel, wie wir Rohstoffe importieren. Und was machen wir mit diesem Abfall? Nun, den geben wir in die Natur zurück. Und zwar immer. Wir haben keine andere Option. Ja, das Einzige, was wir tun können, ist, wir können versuchen, ihn in einigermaßen kontrolliert in die Natur zurückzugeben, in Form von geordneter Deponierung, aber oft geschieht es auch sehr unkontrolliert, indem wir es einfach wegwerfen. Da müssen wir noch nicht einmal an die Geste denken, wenn man eine Zigarettenkippe wegschnippt oder so, denken wir an Abgase. Ja? Abgase sind auch eine Form von Abfalloutput in die Natur, aber auf eine vollkommen ungeregelte und unkontrollierte Weise. Ja, es wird einfach hinausgepustet und akkumuliert sich in der Atmosphäre. Ja? Also in dem Sinne sehen wir schon einen riesigen blinden Fleck. Die Natur fehlt. Ja, klar, es gibt einen Kreislauf in der Wirtschaft, aber unter diesem Kreislauf befindet sich ein linearer Energie- und Materiedurchstrom. Und der fehlt komplett. Aber das ist meines Erachtens nur ein erster blinder Fleck. Tatsächlich ist das Bild noch viel dramatischer und irgendwie auch viel verblüffender. Denn in dem Bild fehlt nicht die Natur, die wir uns provisorisch mal als einen äußeren Rahmen der Wirtschaft vorstellen können. Nein, in dem Bild fehlt im Grunde die Wirtschaft selbst. Ja, was meine ich damit? Nun, wir sehen diesen Kreislauf, der findet statt über die Konsumenten und die Produzenten. Aber was machen denn die Konsumenten und die Produzenten eigentlich? Nun, das Bild, wenn wir es ernst nehmen, informiert uns darüber, dass das Akteure sind, die miteinander tauschen. Sie verkaufen Arbeitskraft und bekommen dafür Geld. Sie kaufen Konsumgüter und geben dafür Geld aus. Aber wo kommt die Arbeitskraft her? Und wo kommen die Güter her? Mit anderen Worten, was passiert denn in diesen Knotenpunkten im Kreislaufdiagramm, in den Haushalten und in den Fabriken? Dazu schweigt die VWL verblüffenderweise komplett. Wir erfahren nichts darüber, was in einer Fabrik oder was in einem Haushalt passiert. Wir erfahren nur, dass in eine Fabrik Rohstoffe hineinfließen. Ja, die werden auf einem Markt gekauft. Dafür fühlt sich die VWL zuständig. Und dann tauchen plötzlich fertige Güter auf und werden wieder auf einem Markt verkauft. Da wird die VWL wieder zuständig. Ja, weil sie untersucht ja Marktflüsse, Marktgeschehen. Aber was geschieht in der Firma? Ja, das weiß man überhaupt nicht. Das mag jetzt sehr polemisch klingen, aber ich habe tatsächlich mir, als ich an diesem Lehrbuch gearbeitet habe, habe ich mir die Mühe gemacht, das einmal an den Standardlehrbüchern der VWL zu überprüfen. Und ich habe mal geschaut, wie werden eigentlich Konsum und Produktion definiert? Und das Verblüffende ist, diese Begriffe fehlen komplett. Ja? Also natürlich tauchen sie auf im Text, aber sie werden nirgends definiert. Ja? Wenn man einfach ganz naiv herangeht und sagt, ich möchte Wirtschaft studieren, ich interessiere mich dafür, was geschieht in der Wirtschaft. Dann erfahren wir, in der Wirtschaft wird produziert und was ist die Produktion? Keine Ahnung. Ja, das VWL-Lehrbuch schweigt dazu komplett. Es wird dann sehr schnell sehr technisch. Man mathematisiert die ganze Theorie und steigt in die Details ein. Aber wovon diese Theorie handelt, das ist vollkommen unbekannt. Ja, das ist so, als würde die Physik ihre Grundbegriffe nicht definieren. Ja, wir haben die Mechanik, das ist die Theorie der Bewegung von Massen. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, die Physik würde uns nicht sagen, was Massen sind. Ja, wir wüssten gar nicht, dass wir die Mechanik anwenden können, zum Beispiel auf Planeten. Dann ist es eine Himmelsmechanik und so weiter und so fort. Das wüssten wir gar nicht, weil Masse ein undefinierter Begriff wäre. Und genauso ist es tatsächlich in der Wirtschaft. Das ist eine Beobachtung, die kann man ganz naiv machen, ja. Es reicht ja, sich ein VWL-Lehrbuch zu nehmen und einfach mal nachzuschlagen, einfach mal in den Index zu gucken, ja. Produktion und Konsum taucht auf. Müll zum Beispiel, den ich eben genannt habe, ja. Wir erinnern uns an das Fehlen der Natur und damit auch an den Output, von Müll in die Natur. Müll taucht nicht einmal im Index eines VWL-Lehrbuches auf. Ja, Müll ist ja eigentlich der größte Posten in der Wirtschaft. Alles wird am Ende zu Müll. Ja, schon bei der Förderung der Rohstoffe fällt Müll an, bei der Weiterverarbeitung der Rohstoffe zu Waren fällt Müll an und am Ende werden die Waren verkonsumiert und werden dann selbst zu Müll. Müll ist der größte Posten in der ganzen Wirtschaft und insofern wäre es doch nur logisch, wenn ein VWL-Lehrbuch auch ein Kapitel über Müll hätte. Es gibt kein einziges Lehrbuch der VWL, das sich mit Müll beschäftigt. Sogar Lehrbücher der ökologischen Ökonomie haben oft kein Kapitel über Müll. Das ist vollkommen frappierend. Und es ist so frappierend, dass man sich eigentlich fragen muss, wie kann das sein? Ja, wie kann eine Wirtschaft so blind sein? Wie kann sie es unterlassen, ihre Grundbegriffe zu definieren? Ja, das muss ja im Fach eigentlich selbst gespürt werden. Und ich glaube, und hier kommen wir an den dritten blinden Fleck und damit im Grunde auch an die Wurzel des Problems. Ich glaube, dafür gibt es einen sehr guten Grund. Einen Grund, der dazu führt, dass man in der Ökonomik nicht das Gefühl hat, die Dinge nicht definiert zu haben, dass man nicht das Gefühl hat, einen blinden Fleck zu haben. Was meine ich damit? Nun, ich habe ja gesagt, die VBL begreift den wirtschaftlichen Prozess vor allem als einen Marktprozess. Und was geschieht auf einem Markt? Nun, Dinge werden gekauft und verkauft. Ja, und hier kommt das Geld ins Spiel. Erinnern wir uns, wir haben es ja mit zwei Kreisläufen zu tun. Einem materiellen Kreislauf von Waren, Arbeitskraft und Konsumgüter. Und dem entgegen läuft der Kreislauf der Zahlungen, die dafür fällig werden. Ja, die Löhne für die Arbeitskraft und die Geldzahlungen für die Konsumgüter. Und das ist es tatsächlich, worauf die VWL schaut. Ja, sie verfolgt diese Zahlungsströme. Das heißt, sie hat so eine Art monetäre Brille auf. Ja, sie schaut auf die Wirtschaft mit einer bestimmten Brille und sie sieht all das, was mit Zahlungen einhergeht. Ja, all das, was einen Preis hat. Ich habe eben ja schon einmal kurz gesagt, die Ökonomik ist in der merkwürdigen Situation, dass sie gar nicht selbst messen muss, weil die Dinge sich selbst messen. Ja, sie haben alle schon ein Preisschildchen dranhängen. Und hier sehen wir plötzlich, dass das, was erstmal wie ein wunderbarer Glücksfall erscheint, tatsächlich zu einem Problem wird. Ja, die VWL zieht die monetäre Brille auf und sie sieht plötzlich nur noch die Preisschildchen. Das, was kein Preisschild hat, sieht sie nicht. Ja, und deswegen fehlt zum Beispiel komplett die Natur. Ja, wir können uns ja aus der Natur bedienen, ohne dass die Natur uns das jemals in Rechnung stellt. Ja, die Aussage möchte ich mal unter Vorbehalt stellen. Ja, vielleicht stellt sie in der ökologischen Krise uns gerade unser Verhalten in Rechnung. Aber immerhin, wir bekommen keine Rechnung auf Papier, aber keine Rechnung, die mit einer Zahlungsforderung verbunden ist. Mhm. Ja, und wir können auch unseren gesamten Müll in die Natur abladen, ja, ohne eine Gebühr dafür bezahlen zu müssen. Ja, die Natur fehlt einfach. Warum? Weil sie kostenlos ist. Das ist sozusagen ihr Problem. Aber wir verstehen auch, warum die Wirtschaft keine Ahnung davon hat, was in Fabriken oder in Haushalten geschieht. Ja, weil auch da spielt Geld keine Rolle. Ja, Geld spielt eine Rolle, wenn ein Unternehmen seine Rohstoffe kauft oder wenn es die fertigen Waren wieder verkauft. Aber die Verarbeitung der Rohstoffe in Waren, die ist ja nicht mit Geld verbunden. Ja, und auch das fällt frappierenderweise aus dem Fokus der Wirtschaft komplett raus. Ja, was weiß die Wirtschaft eigentlich vom Konsum und von der Produktion? Naja, Konsum kostet Geld. Punkt. Mehr weiß die Wirtschaft davon nicht. Ja, das Einzige, was die Wirtschaft vom Konsum weiß, ist, dass ihm entgegengesetzt ein Geldstrom fließt, weil wir für die Güter, die wir konsumieren möchten, bezahlen müssen. Und das notiert die VWL. Ja, die VWL, was die VWL im Grunde macht, ist so eine Art Buchführung. Ja, sie führt Buch über all die Zahlungsströme. Und je nachdem, in welche Richtung sie fließen, ja, werden die Zahlungsströme in verschiedenen Spalten unseres Buches verbucht. Aber wofür die Spalten eigentlich stehen, was dem in der Wirklichkeit entspricht, davon hat die VWL überhaupt keine Ahnung. Sie weiß nicht, was passiert, wenn wir in einer Fabrik arbeiten. Sie weiß nicht, was passiert, wenn wir in einem Büro arbeiten. Sie weiß nicht, was passiert, wenn wir zu Hause für unsere Kinder kochen. All das ist komplett unbekannt. Sie sieht nur die Zahlungsströme.
Also was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass Sie ausgehend vom Kreislaufmodell dargestellt haben, dass die VWL drei große blinde Flecken hat. Das erste wäre die Natur. Das zweite wäre das Wirtschaften an sich, ja. Also jetzt im Sinne auch von Konsum, Produktion und dass diese Begriffe auch nicht definiert werden. Und das dritte wäre dann die monetäre Brille. Und das Nichtsehen all der Prozesse, die sich nicht selbst ausdrücken auf dem Markt, ja, und zwar monetär.
Eine Ergänzung möchte ich an der Stelle noch machen. Warum ist die monetäre Brille ein blinder Fleck? Nun, die monetäre Brille erklärt erstmal die ersten beiden blinden Flecken. Ja, warum sieht die Wirtschaft nicht die Natur? Weil die Natur kostenlos ist. Warum sieht die VWL nicht die Realität unseres Wirtschaftens, das Arbeiten, das Essen? Ja, weil auch das nicht mit einem Preis verbunden ist. Ja, man sieht es halt durch die monetäre Brille nicht. Und jetzt kommt eigentlich erst der dritte blinde Fleck noch mit hinzu. Die VWL schaut durch eine monetäre Brille. Sie schaut durch das Geld, aber solange man durch das Geld schaut, schaut man nicht auf das Geld. Und das ist eigentlich der dritte blinde Fleck. Ja? Frappierenderweise hat die VWL überhaupt keinen Begriff von Geld. Ja, sie weiß, dass es Geld irgendwie da draußen gibt, aber die VWL versteht nicht, welche Rolle das Geld spielt. Für die VWL ist die Wirtschaft so eine Art große Tauschmaschine, ja, einfach ein großer Markt. Auf dem Markt bezahlen wir tatsächlich in Geld, aber müssten wir ja gar nicht. Wir könnten ja auch einfach Naturaltausch machen. Das wäre manchmal ein bisschen umständlich. Ja, ich gehe zum Bäcker, will ein Brot und jetzt muss ich gucken, was braucht der Bäcker von mir. Und vielleicht habe ich nichts ihm anzubieten. Ja, aber ich bin Schuster, aber der Bäcker braucht gerade keine Schuster. Dann muss ich jemanden finden, der Schuhe braucht und mir dafür etwas gibt, was der Bäcker braucht. Ja, das ist umständlich, aber im Prinzip geht es. Ja, das heißt, die VWL begreift die gesamte Wirtschaft eigentlich als ein Marktgeschehen und ein Markt könnte auch ohne Geld funktionieren. Mit Geld ist es alles ein bisschen flüssiger, aber die Regeln bleiben dieselben. Man kann das Geld aus der Perspektive der VWL vergleichen mit dem Schmieröl einer Maschine. Damit eine Maschine gut rund läuft, braucht sie Schmieröl. Aber das Schmieröl sorgt auch nur dafür, dass sie gut läuft. Wie sie läuft, ist sozusagen in der Architektur der Maschine festgeschrieben. Und genau so funktioniert auch laut VWL das Geld. Die Regeln der Wirtschaft sind in der Maschine festgeschrieben. Das Geld sorgt nur dafür, dass die Maschine gut rund läuft. Ja, und da wissen wir alle, dass das so nicht ist. Ja, die Menschen besitzen Geld und wie viel Geld sie besitzen, hat Auswirkungen auf unser gesamtes Leben, ja, bis hin zur Lebenserwartung. Wenn man reich ist, hat man eine höhere Lebenserwartung. Das Geld ändert sehr wohl die Regeln. Ja, es kehrt alles um. Ja, das Geld verändert zum Beispiel auch, warum wir wirtschaften. Mhm. Ja, wir wirtschaften zum Beispiel, um Geld zu verdienen, und zwar viel mehr, als wir ausgeben. Ja, das Geld horten wir dann. Wir horten Reichtümer. Ja, Geld verdienen, wenn einmal das Geld da ist, dann wird aus dem Mittel oder kann aus dem Mittel auch jederzeit ein Selbstzweck werden. Ja, wir arbeiten plötzlich, um Geld zu verdienen und immer mehr Geld zu verdienen. Und all das sind Phänomene, die die VWL überhaupt nicht verstehen kann, ja, weil sie durch die monetäre Brille guckt, weil sie durch das Geld auf die Wirklichkeit schaut. Aber damit erstens von der Wirklichkeit so gut wie gar nichts sieht, die Natur nicht sieht, die Produktion nicht sieht, den Konsum nicht sieht, aber auch das Geld selbst gar nicht sehen kann. Und das ist jetzt schon eine ziemlich lange Liste, ja, von Dingen, die die VWL nicht sieht, die wir aber eigentlich von ihr zu sehen erwarten müssten. Ja, wenn wir ganz naiv rangehen und einfach sagen, ich interessiere mich für Wirtschaft, ich möchte wissen, was machen Menschen da, was passiert da.
Könnte man sagen, dass in dem Fall die VWL so ein bisschen Explananz und Explanandum verwechselt, dass das Geld als etwas Erklärendes und nicht zu Erklärende betrachtet?
Da komme ich gerade ins Grübeln. Ich weiß gar nicht, ob die VWL das Geld als Erklärung betrachtet. Ich meine, Sie haben recht, für uns, die wir von außen auf die Sache gucken, ja, für uns heterodoxe Ökonominnen und Ökonomen, ist das Geld etwas zu Erklärendes. Ja, wir fragen uns, was ist das eigentlich für ein komisches Ding? Wie ist es in die Welt gekommen? Wie funktioniert es? Was macht es mit uns? Das sind alles Fragen, die die VWL nicht stellt. Aber sie benutzt das Geld ja eigentlich auch nicht als eine Erklärung, ja, sondern sie bewegt sich im Medium des Geldes. Ja. Die VWL denkt nur in Preisen.
Dann eine andere Rückfrage noch mal kurz. Der zweite blinde Fleck war der Hinweis, dass VWL Konsumproduktion nicht definiert und auch nicht richtig erfasst, nicht sieht.
Ja.
Würde die VWL nicht antworten, einfach, ja, das ist die Aufgabe der BWL und die macht das?
Seitens der Firmen vielleicht. Ja, es stimmt, es gibt eine Theorie der Business Administration. Ja, was geschieht eigentlich in einer Firma? Aber aufgepasst, das ist der Grund, warum ich hier den englischen Begriff gewählt habe. Es geht um die Administration. Es geht darum, wie man eine Firma leitet. Aber die gesamte materielle Seite, ja, wie produzieren wir dort eigentlich? Ja, die ist immer noch ausgeblendet. Jetzt könnte man natürlich weitergehen und sagen, naja gut, da stehen natürlich auch Maschinen. Aber wie die Maschinen funktionieren, wenn man das wissen möchte, dann soll man halt nicht VWL studieren und auch nicht BWL, sondern eine Ingenieurswissenschaft. Naja, stimmt auch. Ja, ich glaube, wenn man Wirtschaft verstehen will, dann muss man nicht von jeder Maschine wissen, wie genau funktioniert sie. Aus welchen Teilen ist sie gebaut? Welche Materialeigenschaften haben die? Warum baut man sie so und nicht anders? Und. Das sind dann irgendwann wirklich nur noch Fragen für Ingenieure. Aber wie ist es denn zum Beispiel mit einer Frage, wie wird da nachhaltig gewirtschaftet? Ja, das ist auch eine Frage, die bezieht sich auf die materielle Kultur. Ja, sie hat einen technologischen Anteil, aber es bleibt trotzdem eine wirtschaftswissenschaftliche Frage.
Das führt mich zur zweiten Rückfrage, nämlich die Frage, ist das nachhaltig? Diese Frage wirft den Bezug zur Natur, zur Umwelt auf.
Ja.
Und da könnte ja auch die neoklassische Standard-VWL antworten, na, das haben wir doch eigentlich. Wir haben doch die Umweltökonomik und so Akteure wie beispielsweise den Pawan Sukhdev, der ja diesen Begriff und Konzept des Naturkapitals sehr stark macht,
Ja.
oder Ökosystemleistungen. Da wäre das Argument ja zu sagen, nee, wir haben es ja und wir geben der Natur einen Preis. Das heißt, wir haben ja die Natur erfasst und im Grunde genommen ist ja das Problem gelöst. Der Hintergrund der Frage ist, können Sie mal an dem Beispiel oder auch an anderen Beispielen verdeutlichen, wo ist für Sie der Unterschied zwischen einer umweltökonomischen Herangehensweise und einer ökologisch-ökonomischen Herangehensweise?
Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Denn es stimmt natürlich, ja, all das, was ich jetzt hier bemängelt habe, dafür braucht das festzustellen, dafür brauchte die VWL nicht mich. Ja, da kommen die so schon selber drauf. Ja. Und die ökologische Krise zeigt uns heute, dass wir irgendwie ein Problem haben, Natur, die Bedeutung von Natur für Wirtschaft zu verstehen. Da sind die VWLer ganz von alleine drauf gekommen. Nun, und was machen sie da dann? Sie bemerken, dass sie einen blinden Fleck haben. Ja, da gibt es etwas, was sie nicht sehen. Und jetzt müssen sie versuchen, es sichtbar zu machen. Und wie machen sie es sichtbar? Nun, da haben sie gar keine Wahl. Es gibt für sie ja nur eine einzige Möglichkeit. Sie sehen alles, was einen Preis hat. Da ist etwas, das hat keinen Preis, also sehen sie es nicht. Sie wollen es aber sehen, sie müssen es sehen. Nun, dann muss man ihnen eben einen Preis geben. Und jetzt sind wir bei der Umweltökonomik. Ja, die Umweltökonomik ist einfach eine Ausdehnung des Instrumentariums der VWL auf die Gebiete, die sie nicht auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel auf die Natur. Wie sieht das ganz konkret aus? Ich gebe ein klassisches Beispiel, die sogenannte PIGU-Steuer. Worin besteht die PIGU-Steuer? Nun, wenn man produziert in einer Fabrik, dann hat das Auswirkungen auf die Umwelt, auf die menschliche und die nichtmenschliche Umwelt. Ja. Das Beispiel von PIGU damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das waren die Abgase aus Fabriken. Ja. Der Ruß legte sich über die gesamten Landschaften und über die Städte, und drang auch in die Lungen der Menschen und der Kinder ein. Ja. Das heißt, die negativen Folgen der Produktion waren deutlich sichtbar. Sie tauchten aber in der Bilanz der Fabrik nicht auf. Ja, sie hatten keinen Preis. Ja, was einen Preis hatte, waren die Güter, die produziert wurden. Ja, die Menschen bezahlen dafür, dass die Fabrik etwas produziert, was für sie wichtig ist. Aber die negativen Nebenfolgen, also die positiven Folgen, wurden bepreist, aber die negativen Nebenfolgen, die wurden einfach ich wollte gerade sagen, in Kauf genommen. Aber die Metapher funktioniert an der Stelle nicht, ja, weil es eben kein Kauf war, ja, sondern sie wurden einfach hingenommen. Diese Situation wollte man irgendwie reparieren und der britische Ökonom Pigou hat dazu einfach eine Steuer vorgeschlagen. Ja. Er hat gesagt, nun, wenn die Fabriken selbst in ihrer Bilanz diese negativen Folgen für die Umwelt und für Menschen nicht abbilden können, dann zwingen wir sie dazu, indem wir eine zusätzliche Steuer erlassen, die den verursachten Schäden entspricht. Und jetzt verändert sich für die Produzenten das Bild, ob es noch wirtschaftlich ist, für sie zu produzieren, ja oder nein. Ja, sie sehen plötzlich in ihrer Bilanz, dass sie, wenn sie weiter produzieren, auch einen Schaden erzeugen. Und der verändert die Schwelle, ab wann die Produktion einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Ja, normalerweise ist eine Produktion dann nicht mehr wirtschaftlich, wenn man die Dinge nicht mehr verkaufen kann. Ja, wenn sie keinen Mehrwert mehr für die Welt, für die Gesellschaft haben. Und jetzt sinkt diese Schwelle einfach. Die Dinge haben schon sehr viel früher keinen Mehrwert mehr, zumindest keinen Netto-Mehrwert mehr. Ja, weil man ja immer die Schäden, die man tatsächlich anrichtet, mit einkalkuliert. Natürlich wäre es nett, ein Auto zu haben, aber es schädigt die Umwelt. Und unterm Strich, ja, das ist die Idee, unterm Strich, ist das noch positiv? Ja, oder schon nicht mehr? Nein, dann produzieren wir dieses Auto nicht mehr. Das ist der Ansatz der sogenannten Umweltökonomik. Und was macht man dort eigentlich, um jetzt direkt zu zeigen, warum das keine gute Lösung ist? Nun, ich hatte ja eben ganz unwillkürlich diese Metapher gebraucht, wir nehmen etwas in Kauf. Tatsächlich passiert genau das, wenn wir die Schäden an Mensch und Natur bepreisen. Solange sie keinen Preis haben, nehmen wir sie einfach hin. Sie sind vollkommen unsichtbar. Wenn wir ihnen einen Preis geben, nun, was verändert sich dann? Dann nehmen wir sie nicht mehr hin, sondern wir nehmen sie in Kauf. Weil der Preis verhindert ja nicht, dass wir Mensch und Natur schädigen. Er gibt dem Schaden nur einen Preis, sodass dieser Schaden mit in die Bilanz einfließen kann. Ja, und wir fragen uns jetzt, unterm Strich, bringt uns diese Produktion noch etwas? Ja oder nein? Und die Antwort kann durchaus ja lauten. Ja, wir wissen, das Auto hat jede Menge negative Folgen für Mensch und Natur, aber es hat auch eine ganze Menge Nutzen. Und wenn der Nutzen den Schaden überwiegt, dann produzieren und benutzen wir das Auto. Das heißt, wir sehen zwar den Schaden, aber wir nehmen ihn in Kauf. Das heißt, was wir im Grunde machen, ist, wir verhandeln mit der Natur. Ja, wir sehen, was wir an Schaden anrichten. Aber wir gucken auf die Gesamtbilanz und sagen uns dann, ja, das nehmen wir noch mit in Kauf. Das war jetzt ein Beispiel aus dem frühen 20. Jahrhundert, aber tatsächlich funktioniert Umweltpolitik noch bis heute so. Ja, denken Sie an den Handel mit Verschmutzungsrechten. Ja, wir blasen alle das CO2 in die Atmosphäre. Das können wir, weil es ist kostenlos. Und jetzt geben wir dem einen Preis. Aber dieser Preis sorgt natürlich nicht dafür, dass wir kein CO2 mehr emittieren, sondern es sorgt nur dafür, dass es plötzlich in der Bilanz auftaucht. Die Bilanz verschiebt sich. Damit sind natürlich Anreize verbunden, unter Umständen CO2 einzusparen. Ja? Aber es wirkt nicht wie zum Beispiel ein gesetzlicher Grenzwert, der nicht überschritten werden darf.
Ja, das ist sehr spannend und auch sehr aktuell jetzt mit den ganzen Debatten um das Gebäudeenergiegesetz und andere auch Standards, die einfach ausgehandelt werden, wo auch klar wird, dass ebenfalls diese vermeintlich objektiven Quantifizierungen durch die monetäre Brille ebenfalls ja politisch und menschengemacht sind. Und
ja,
da bietet Ihr Buch doch eine ganze Menge alternative Denkwerkzeuge, also auf der Problematik, die wir jetzt entwickelt haben, nämlich diese blinden Flecken, die Sie auch schön nochmal dargestellt haben, entwickeln Sie in Ihrem Buch einen Werkzeugkasten. Ihr Buch ist eine Suchbewegung, die 446 Seiten lang ist, also ein schöner Prozess, der auch sehr gut nachvollziehen ist. Kleine Randnotiz, das Einzige, was ein bisschen fehlt, ist ein Register. Wer sich für ein Register interessiert, ich habe im Zug der Bearbeitung des Buches ein Register erstellt und kann in den Shownotes runtergeladen werden, Klammer zu.
Oh, großartig, vielen Dank.
Ja, bitteschön. Genau. Und das Spannende ist, Sie starten ja auf Grundlage dieser klassischen Denkwerkzeuge, entwickeln einige weiter und entwickeln andere neue. Also Begriffe, die Sie weiterentwickeln, sind beispielsweise Preis, Wert, Arbeit, Produktion, Konsum, Kreislauf. Also Begriffe, die hier bereits auch erwähnt wurden. Und Sie entwickeln andere Begriffe neu, wie beispielsweise Maximum Power Principles, offenes, dissipatives, historisches System, Homöostase, Critical Transition, Nischenkonstruktion. Und da merken die Zuhörer, Zuhörerinnen bereits, die Begriffe sind, glaube ich, auch vielen erstmal neu und verdeutlichen dieses transdisziplinäre Denken, weil man dadurch den Einfluss auch spürt aus so Disziplinen wie Physik, Ökologie, Biologie etc. Ich finde diesen Suchprozess extrem spannend und die Denkwerkzeuge sind sehr schön auch dargestellt. Und nun würde ich Sie bitten, exemplarisch einige dieser Denkwerkzeuge vorzustellen um zu verdeutlichen, wie mit diesen Werkzeugen aus einer ökologisch-ökonomischen Perspektive gearbeitet werden kann. Also welche dieser Werkzeuge würden Sie denn gerne vorstellen?
Ja, sehr gerne gehe ich auf diese Frage ein, aber ich möchte mir zwei kleine Vorbemerkungen erlauben. Zum einen haben Sie gesagt, dass ich diese Denkwerkzeuge weiterentwickle oder manchmal sogar ganz neu entwickle. Und diesen Anspruch habe ich eigentlich nicht. Ja, was ich in dem Buch mache, ist viel mehr zusammenzutragen. Ja, es passiert in der Forschung unglaublich viel. Leider nicht das Richtige in der VWL, aber es gibt viele andere Felder, wo ganz großartige, hochspannende Sachen passieren. Und was ich eigentlich leiste, einfach als Dienstleister in dem Buch, ist das zusammenzutragen. Ja, aber es ist im Grunde nicht meine Arbeit, ja, sondern die Arbeit von ganz, ganz vielen Menschen.
Okay, stimmt, ja.
Einen zweiten Punkt zu dem Begriff der Denkwerkzeuge. Das ist tatsächlich ein Begriff, der mir sehr am Herzen liegt und ich würde den gerne kurz für Ihre Hörerinnen und Hörer erläutern. Ja, was meine ich eigentlich mit einem Denkwerkzeug? Nun, worum es hier geht, das ist Wissenschaft. Ja, es geht darum, irgendwie eine Theorie zu entwickeln, die ja was eigentlich? Oft sagt man, in der Wissenschaft geht es um die Wahrheit. Wir wollen herausfinden, was wirklich der Fall ist. Aber ich glaube, dieser Begriff der Wahrheit hilft uns gar nicht so viel weiter. In welcher Situation befinden wir uns eigentlich als Forschende? Nun, wir sind mittendrin in der Natur und wir versuchen uns irgendwie zu orientieren. Und das Problem ist, wir haben nicht den Blick von außen, weil wir ja ein Teil dieser Wirklichkeit sind. Und jetzt müssen wir uns irgendwie Orientierung schaffen. Und zwar Orientierung im Denken. Und da kommen die Begriffe ins Spiel. Ja? Begriffe erlauben uns, Strukturen zu erkennen, die wir vorher nicht sehen konnten. Sie erlauben uns, Dinge zu sehen, die wir vorher nicht sehen konnten. Differenzen zu machen, die uns vorher entgangen sind. Zusammenhänge zu artikulieren, die wir vorher nicht verstehen konnten. Ja, aber das sind Tastbewegungen. Ja, das ist der Versuch einer Orientierung in der Wirklichkeit. Wahrheit ist ein viel zu großer und pauschaler Begriff. Ja, es geht vielmehr darum, Schritt für Schritt Dinge zu verstehen. Ich möchte mal ein Beispiel geben, von der Schnittfläche zwischen Ökonomie und Soziologie. Ein Begriff, der mich immer sehr beeindruckt hat, das ist der des symbolischen Kapitals von Pierre Bourdieu, dem französischen Soziologen Bourdieu. Bourdieu hat diesen Begriff geprägt, um ein ganz banales Phänomen zu erklären. Er hat beobachtet, dass Kinder aus wohlhabenden Familien bessere Schulnoten. Wie erklärt man das? Ich glaube, niemand von uns überrascht das wirklich. Aber wie erklärt man es? Was diese Kinder haben ist, naja, sie haben Eltern, die haben mehr Geld auf dem Bankkonto. Aber dieses Geld kann ja nicht direkt die Schulnoten erklären. Ja, es sei denn, die Eltern würden die Lehrer und Lehrerinnen bestechen. Aber ich glaube, das ist die absolute Ausnahme in unseren Gesellschaften. Ja? Das heißt, obwohl niemand von uns von dem Phänomen überrascht ist, müssen wir doch eingestehen, dass wir eigentlich keine gute Erklärung dafür haben. Ja, da ist irgendwie eine Lücke, wir sehen es nicht. Und was Bourdieu jetzt machte, ist, er füllte diese Lücke, indem er einfach einen neuen Begriff prägte, den des symbolischen Kapitals. Und plötzlich verändert sich das Bild. Plötzlich sehen wir, Moment, was die Kinder mitbringen, das ist nicht Geld in der Hosentasche, mit dem man sich gute Noten kauft, sondern das ist ein symbolisches Kapital. Es ist ein Habitus. Ja, zum Beispiel bringen diese Kinder ein ganz anderes Selbstbewusstsein mit. Sie sind es gewohnt, sich nicht unterzuordnen. Ja, sie haben Selbstbewusstsein. Sie kennen das von ihren Eltern. Ja, dass man auf eine bestimmte Art und Weise auftritt. Sie bringen jede Menge Wissen und Kultur mit, die sie sich niemals haben aneignen müssen. Ja, weil sie die zu Hause sozusagen ganz unauffällig nebenbei aufgesogen haben. Ja, einfach weil eine Zeitung im Haus ist. Ja, weil die Eltern sich vielleicht beim Abendessen über Politik unterhalten. Und man bekommt das alles mit. Ja, man bekommt, worüber reden die, als auch die Art und Weise, wie die Eltern über Politik reden. Ja, zum Beispiel, dass sie sich von einem Politiker nicht beeindrucken lassen, ja, sondern sich ein selbstständiges Urteil über die Politik erlauben. All das sind Dinge, die sickern so in die Kinder ein und bilden ein Grundstück an symbolischem Kapital. Und die Kinder bringen dieses symbolische Kapital jetzt in die Schule mit. Und dort sieht es so aus, als wären diese Kinder begabt, exzellent, klug, intelligent und so weiter. Ja? Und plötzlich verstehen wir, klar, ja, wie kann es anders sein? Genau so funktioniert es. Aber warum sehen wir es? Nun, einfach nur, Im Grunde einfach nur, weil der Soziologe Bourdieu dem Ding einen Namen gegeben hat, symbolisches Kapital. Ja, aber das verändert die Welt. Plötzlich sehen wir Dinge, die wir vorher nicht sahen. Plötzlich können wir Dinge benennen, die wir vorher nicht benennen konnten. Ja, das ist der Hintergrund hinter dem Denkwerkzeug. Ich glaube, es lohnt sich, das einmal zu sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Nun, und jetzt, nun, wie Sie ja richtig sagten, das ist tatsächlich eine Unterscheidung, die ich im Buch gar nicht mache. Die kommt jetzt von Ihnen, aber die leuchtet mir sofort ein. Es gibt Begriffe, die weiterentwickelt werden und es gibt Begriffe, die ganz neu hinzukommen. Beginnen wir vielleicht mal mit ersteren Begriffe, die weiterentwickelt werden. Zu Beginn des Gesprächs sind wir ja über diese merkwürdige Tatsache gestolpert, dass die VWL nicht nur die Natur nicht sieht, sondern dass sie im Grunde auch die Wirtschaft nicht sieht. Sie sieht zwar die Zahlungsströme, aber was mit denen verbunden ist, weiß sie nicht. Ja, und ich hatte als Beispiel die Produktion genannt. Ja, keine Ahnung, was in der Fabrik eigentlich passiert. In der ökologischen Ökonomie wird der Begriff der Produktion neu interpretiert. Und das ist tatsächlich, wie ich zu Beginn sagte, gar nicht meine eigene Leistung. Ja, das ist etwas, was andere Menschen machen. Aber was ich hochinteressant und irgendwie auch plausibel fand. In welchem Sinne wird der Begriff der Produktion neu interpretiert? Nun, für die VWL ist die Natur kostenlose Lieferantin. Ja, für Rohstoffe und zum Beispiel auch für die Nahrung. Aber wo kommt diese Nahrung her? Die ist ja nicht einfach da, sondern sie entsteht. Mit anderen Worten, wenn wir die Natur mit in den Blick nehmen wollen, dann taucht sie ja eigentlich als eine Produzentin auf. Und zwar in gewisser Weise sogar als die Produzentin schlechthin. Ja, was wir machen als Menschen ist, wir eignen uns ihre Produkte an und dann transformieren wir die noch weiter. Ja, wir pflücken die Erdbeeren und kochen die zu Marmelade ein. Aber das ist ja eigentlich nur ein nachgelagerter Transformationsprozess. Das eigentliche Wunder war die Entstehung einer Erdbeere. Das ist die echte Produktion, ja, die vorher komplett im Dunkeln lag, die überhaupt nicht als ein ökonomisch relevanter Fakt wahrgenommen wurde. Und in der ökologischen Ökonomie versucht man, das zu integrieren, indem man den Begriff der Produktion darauf ausdehnt. Ja, auch die Natur produziert. Und das ändert das Bild fundamental. Dazu sollte ich vielleicht einen Satz sagen, wie sehr es das Bild ändert. Denn wenn man die Natur als Produzentin mit ins Bild nimmt, dann ändert sich ja nicht nur unser Verständnis von ökonomischen Prozessen, sondern es werden die Grenzen verschoben dessen, was uns überhaupt als Gegenstand der Ökonomie gilt. Ja, was ist eigentlich die Grenze der Ökonomie? Für die VWL haben wir die Grenze schon benannt. Ja, es ist das Geld. Was mit Geld bezahlt wird, ist Gegenstand der Ökonomie. Und was keinen Preis hat, fällt nicht in die Ökonomie. Aus ökologischer Perspektive verstehen wir nicht nur das ursprüngliche Feld der Ökonomie neu, sondern wir dehnen das Feld auch aus. Ja, plötzlich umfasst die Ökonomie auch Dinge, die wir vorher nicht darunter subsumiert haben. Gleichzeitig ist dieser Begriff der Produktion und die Neuinterpretation auch ein schönes Beispiel, um zu zeigen, dass man es hier wirklich, wie Sie eben in Ihrer Frage sehr gut sagten, dass man es hier eigentlich mit einem Suchprozess zu tun hat. Ja? Denn man darf auch nicht die Schwierigkeiten unterschätzen, die mit solchen Veränderungen, Neuinterpretationen der Begriffe einhergehen. Ja? Ist es denn überhaupt korrekt, den Begriff der Produktion auf die Natur auszudehnen? Ich nehme mal ein etwas vorsichtigeres Beispiel. Bevor wir den Begriff der Produktion auf die Natur ausdehnen, wurde er in der sogenannten feministischen Ökonomie auf die Haushalte ausgedehnt. Ja, auch die fallen ja komplett aus dem Bild. Ja, all das, was zu Hause geschieht, ist meistens nicht mit Geldzahlungen verbunden. Ja, in ganz großen Ausnahmefällen. Es gibt natürlich so informelle Darlehen, die man sich in der Familie gibt und die Kinder bekommen Taschengeld und solche Dinge. Ja, aber im Wesentlichen haben wir es zu Hause mit einer nicht monetären Ökonomie zu tun. In der feministischen Ökonomie spricht man hier von unbezahlter Arbeit. Was die Ökonomie auf dem Schirm hat, ist die bezahlte Arbeit, aber tatsächlich geschieht ja jede Menge Arbeit auch unbezahlt. Ja? Vermutlich sogar mehr als bezahlt. Ja? Heute gibt es Zeitverwendungsstudien der statistischen Behörden und man sieht, im Haushalt wird unter Umständen mehr gearbeitet als auf der Arbeit. Arbeit jetzt in Anführungsstrichen. Ja? Aber gleichzeitig muss man hier natürlich auch kritisch zurückfragen. Werden wir dem Phänomen gerecht, wenn wir all das mit einem Begriff bezeichnen? Arbeit? Geschieht zu Hause wirklich dasselbe wie in der Fabrik? Und jetzt muss man plötzlich anfangen zu differenzieren. Ja, man sieht durchaus Unterschiede. Ja, Hausarbeit zeigt ganz typische Muster, die man an anderen Orten zum Beispiel nicht findet. Ja, in einer Fabrik zum Beispiel sieht man eine sehr monotone, strukturierte Arbeit. Im Haushalt ist es sehr viel flexibler. Ja, Multitasking ist ein typisches Strukturmerkmal von Hausarbeit. Ja, man muss irgendwie gleichzeitig kochen und sich um das Kind kümmern. Ja, und noch ein Telefonat entgegennehmen und Arzttermine für die Kinder ausmachen und so weiter. Ja, also die Arbeit hat irgendwie eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Struktur. Dasselbe gilt natürlich für die motivationale Struktur hinter der Arbeit. Warum tun wir es eigentlich? Ja, in die Fabrik geht man, um Geld zu verdienen. Das fällt zu Hause aus. Zu Hause verdient man kein Geld. Aber warum tut man dann die Arbeit? Nun, es wurde immer gesagt, Hausarbeit, das geschieht aus Liebe. Ja, typischerweise haben das die Frauen gemacht. Und warum taten sie es? Ja, weil es ihrer Natur entsprach, aus Hingabe. Das ist natürlich Kitsch. Da wissen wir, so einfach ist es nicht. Aber gleichwohl, irgendetwas ist auch dran. Ja, es hat nichts mit Geld zu tun, sondern, wenn auch nicht vielleicht einfach nur mit Liebe zum Beispiel, hat es etwas mit Verantwortung zu tun. Und auf jeden Fall ist es so, dass wir emotional auf eine ganz andere Weise involviert sind, ja, wenn wir uns um unsere Kinder kümmern. Ja, das heißt, es gibt auch ernsthafte Unterschiede, ja, schon in der menschlichen Arbeit. Ja, ist bezahlte Arbeit und unbezahlte Arbeit ist nicht unbedingt genau dasselbe. Und die Unterschiede werden natürlich noch größer, wenn wir es jetzt auf die unbezahlte Arbeit der Natur ausdehnen. Ja, das heißt, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und ich hoffe, dass ich es in dem Buch auch hinreichend betone. Das sind Suchbewegungen, die noch nicht abgeschlossen sind. Ja, die Motivation hinter der ökologischen Ökonomie, die ist ganz klar und auch berechtigt. Ja, die Natur war unsichtbar und wir ringen jetzt darum, sie sichtbar zu machen. Aber nur weil wir sozusagen moralisch den Auftrag haben, das zu tun, heißt es ja noch nicht, dass es automatisch klappt. Ja, vielleicht ist es das Gegenteil dessen, was wir tun sollten. Ja, wenn ich die Natur als Produzentin anspreche, vielleicht benutze ich dann genau die falschen Begriffe. Ja, weil ich sie anthropomorphisiere oder vielleicht sogar mit kapitalistischen Begriffen konzeptualisiere. Ja, da sind ganz viele Fragen offen. Ja, und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass Sie dort von einer Suchbewegung gesprochen haben.
Ja, die Suchbewegung ist eindeutig zu erkennen. Und das Schöne ist, sie ist auch nachvollziehbar und auch explizit und lädt auch dazu ein, diese Metaperspektive einzunehmen und sich selbst Gedanken zu machen, wie man sich in diesem Suchprozess selbst verortet und wie man selbst auch bestimmte, ja, auch Denkwerkzeuge weiterdenken kann oder auch annehmen kann. Den Begriff der Denkwerkzeuge, den Sie vorher auch exemplarisch nochmal dann erläutert haben, den finde ich sehr, sehr wertvoll und versuche ich auch in der Schule tatsächlich den Schülern näher zu bringen, einfach um zu zeigen, dass auch Denken Konzepte braucht, Werkzeuge braucht, wie man beim Tischbau bestimmte Werkzeuge braucht und bestimmte Werkzeuge förderlich sind und andere nicht. So ist auch bei der Beschäftigung mit Ökologie und Ökonomik, so dass halt bestimmte Werkzeuge produktiv eingesetzt werden können und auch eine bestimmte Wirkung entfalten und andere weniger und aber auch diese Wirkung im Blick zu nehmen. Das tun Sie sehr gut in diesem Buch.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Die Werkzeuge sind ja nicht nur förderlich. Ja, nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel. Ja, wir wollen einen Nagel in die Wand schlagen. Das ist mit einem Hammer ein Kinderspiel. Dafür brauchen wir keine Ausbildung. Ja, das können wir alle. Ohne Hammer ist das ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja,
ja, wir können nicht mit der bloßen Hand einen Nagel in die Wand schlagen. Ja, wir würden uns fürchterlich dabei verletzen. Und genauso ist es mit den Denkwerkzeugen. Ja, wenn man das richtige Denkwerkzeug hat, dann werden Dinge plötzlich ganz einfach, die ohne unmöglich sind. Es geht hier nicht um Intelligenz, um Begabung oder so etwas. Ja, wir Menschen mit bloßen Händen sind unsere Handlungsmöglichkeiten extrem beschränkt. Und ohne Begriffe sind unsere Denkmöglichkeiten sehr beschränkt. Ganz egal, wie intelligent wir sind. Aber wenn wir die richtigen Werkzeuge bekommen, ja, dann kriegen wir auch den Nagel in die Wand, ohne handwerklich eigentlich begabt zu sein. Ja, und dann können wir auch plötzlich im Denken Dinge meistern, ohne ein Genie zu sein.
Genau, und jetzt ist die große Frage, also so neue Felder zu erschließen, gedanklich, setzt auch neue Denkwerkzeuge voraus.
Ja.
Jetzt ist ja der Versuch der ökologischen Ökonomik, diese zwei Disziplinen der Ökonomik und der Ökologie zusammenzuführen. Und jetzt wäre meine Frage, was sind aus Ihrer Perspektive Denkwerkzeuge, die Ihnen selbst bei diesem Versuch des Zusammendenkens dieser zwei großen Felder auch wesentlich geholfen haben? Also mit welchen Denkwerkzeugen sind Sie da vielleicht auch in der Frühphase dieses Suchprozesses,
Ja.
haben Sie selbst diese Möglichkeit entwickelt, Ökologie und Ökonomie produktiv zusammenzudenken? Was waren da so die Meilensteine in den Denkwerkzeugen?
Ja, Meilensteine. Es ist schon so, dass ich so ein paar Lieblingsbegriffe habe. Ja, Begriffe, die bei mir ganz persönlich einfach mit dem Aha-Effekt verbunden waren. Ja, wie der des symbolischen Kapitals, den ich eben als Beispiel angeführt habe. Ja, plötzlich, man spürt, wie der Groschen fällt und plötzlich sieht man die Dinge anders. Ja, und es gibt Begriffe, wo ich dieses Gefühl ganz stark hatte. Ich will einfach mal ein paar nennen. Ein Begriff, der mir sehr am Herzen liegt, das ist der des ökologisch ungleichen Tausches. Ja, das ist ein Begriff, der hat eine sehr subversive Kraft. Ja, warum? Naja, weil wir in der VWL eben nur auf den Markt gucken und auf dem Markt sehen wir Tauschbewegungen. Ja, und diese Tauschbewegungen, die werden als gerecht unterstellt. Ja, der Markt bestimmt den Preis. Niemand muss kaufen, niemand muss verkaufen. Und wenn es zu einem Kauf kommt, dann aufgrund des freiwilligen Einverständnisses aller involvierten Parteien. Ja, das ist ein gleicher Tausch zu gleichen Werten und aus Freiwilligkeit heraus. Ja. Was wir tatsächlich auf dem Weltmarkt beobachten ist, und das schlägt dieser Begriff des ungleichen Tausches und auch seine Erweiterung zu dem des ökologisch ungleichen Tausches, was wir tatsächlich auf dem Weltmarkt beobachten, ist etwas ganz anderes. Ja, es fließt Geld. Dinge werden zu ihrem Preis bezahlt. Ja, nehmen wir mal an, dass in einer idealen Welt auch jeder seinen gerechten Preis bekommt. Und trotzdem passiert unter der Oberfläche etwas Merkwürdiges. Ja, wir sehen nämlich einen Nettotransfer von Arbeit und Rohstoffen aus den ärmeren in die reicheren Länder. Und umgekehrt sehen wir, dass ausgerechnet die ökologisch problematischsten Produktionsweisen verlagert werden von den reichen Ländern in die armen Länder. Ja, das führt dazu, dass die reichen Länder tatsächlich ganz gut im Umweltschutz abschneiden. Ja, bei uns ist die Umwelt spürbar sauberer. Ja, wenn wir mal an zum Beispiel an den Ruhrpott denken. Ja, der war ja früher wirklich dreckig. Ja, wenn man da die Wäsche raushing, dann war die am Abend grau, ja, von Ruß. Und das ist heute nicht mehr so. Ja, heute hat man auch im Ruhrpott blauen Himmel und saubere Luft. Aber die Menschen im Ruhrpott konsumieren Produkte, die aus China kommen. Ja, und jetzt ist China halt grau und dreckig. Ja, das heißt, wir haben irgendwie unsere ökologischen Probleme nicht gelöst, sondern wir haben sie tatsächlich nur ausgelagert. Und wie haben wir das gemacht? Nun, wir haben es nicht mit brutaler Gewalt gemacht. Wir leben ja nicht mehr im Zeitalter des Kolonialismus, ja, sondern über einen globalisierten Markt, über gerechte Tauschgeschäfte. Ja, und dieser Begriff des ungleichen Tausches, den mag ich so sehr, weil er uns einlädt, hinter die Oberfläche zu gucken. Auf der Oberfläche sehen wir den Zahlungsverkehr, alles geht mit rechten Dingen zu, jedes Ding hat seinen korrekten Preis und der wird auch bezahlt. Aber hinter dieser Oberfläche geschehen doch Dinge, die asymmetrische Flüsse in Gang setzen. Ja. Ökologische Probleme werden outgesourced in andere Länder und gleichzeitig eignen wir uns jede Menge Reichtum an. Ja, einfach dadurch zum Beispiel, dass die Löhne nicht dieselben sind. Ja, wenn ein reiches Land Güter mit einem armen Land tauscht, ja, zum selben Preis, dann steckt hinter dem Preis im armen Land sehr viel mehr Arbeit und sehr viel mehr Ressourcen als im reichen Land. Ja, und dann kommt ein gerechter Tausch zustande und der führt dazu, dass netto Ressourcen und Arbeit aus dem armen Land in das reiche Land transferiert werden. Ja? Ungleicher Tausch. Das ist so einer meiner Lieblingsbegriffe, ja? Der plötzlich das Bild komplett auf den Kopf stellt und uns ein ganz anderes Bild zeigt und vor allem uns einlädt, hinter die Oberfläche zu schauen.
Ja, das ist sehr
Ein
spannend. Ich meine, das ist ja auch, wie Sie es im Buch auch schreiben, eine Fortsetzung oder eine Weiterentwicklung des Ansatzes des Ökonomen Giri Emanuel. Ich fand dieses Werkzeug des ökologisch ungleichen Tausches auch deshalb für mich sehr wertvoll, weil es eine schöne Ergänzung war zu anderen Denkwerkzeugen, die Ähnliches auch bearbeiten oder bearbeitbar machen, aber trotzdem nochmal einen anderen Fokus haben. Ich denke da beispielsweise an das Externalisierungskonzept von Lessenich oder aus der Geografie kommen Spatial Fixes von Harvey, auch diese Verlagerung der Krise des Kapitalismus oder auch imperiale Lebensweise von Wissen und Brandt. Das sind auch alles in eine ähnliche Richtung gehend, aber nochmal mit anderem Fokus, anderem Schwerpunkt. Und in dem Beispiel wird nochmal klar, dass es doch auch sinnvoll ist, in diesem Werkzeugkasten so unterkleine Kästen zu haben mit ja weiterhin im Detail doch nochmal differierende Werkzeuge, weil jeweils doch andere Nuancen erkannt werden können. Und insofern war auch das hier ein sehr, sehr gewinnbringender Aspekt in dem Buch. Zumal dann auch Fragen aufgeworfen werden, die jetzt nochmal auf die Schule bezogen, auch die Schüler sehr stark ansprechen, weil hinter der Frage des ökologischen ungleichen Tausches, steckt auch schon der Begriff ungleich ein bisschen drin, steckt jetzt nicht nur die Frage des Wertes, jetzt monetär oder ökonomisch ausgedrückt, sondern auch der Fairness und der Chancengerechtigkeit. Und das sind meistens Fragen, die auch Schüler, Schülerinnen sehr stark interessieren und motivieren. Deswegen glaube ich auch, dass Schüler und Schülerinnen so ein Instrument gerne in die Hand nehmen würden.
Ja, und das ist auch ein Begriff, der uns dazu zwingt, uns selbst unangenehme Fragen zu stellen.
Absolut.
Ja, weil wir sind die Bewohner dieser reicheren Länder. Ja, und wir leben heute in dem Anspruch, gerecht und fair zu sein. Und wenn wir den Begriff des ungleichen Tausches ernst nehmen, dann konfrontiert er uns mit der Möglichkeit, ja, dass wir nur so eine Oberfläche der Gerechtigkeit, der Fairness geschaffen haben und dass es unter dieser Oberfläche ganz anders zugeht.
Absolut. Genau, jetzt haben wir jetzt den ökologischen ungleichen Tausch. Was wäre so ein anderer Begriff, der Ihnen zu Beginn dieser Suchbewegung ermöglicht hat, Ökologie und Ökonomie in Ihrer Suchbewegung zu verbinden?
Ein anderer Begriff, der mir in den Sinn kommt und den sicherlich alle Hörerinnen und Hörerinnen auch schon mal gesehen, gehört haben, das wäre zum Beispiel der des Kipppunktes. Das kennen wir inzwischen alle. Ja, Kipppunkte werden in der Klimawissenschaft intensiv diskutiert. Ja, es könnte sein, dass der Klimawandel einen Punkt erreicht, wo sich gewisse Dinge nicht mehr rückgängig machen lassen. Ja, jetzt mal ganz, ganz einfach gesagt. Und das ist dann irgendwie ein Kipppunkt. Ja, ein Punkt, wo sich unter Umständen Tendenzen im Klimawandel auch beschleunigen können. Ja, zum Beispiel, wenn es einmal so warm wird, dass der Permafrostboden auftaut, dann wird der Permafrostboden Methan freisetzen, was wiederum den Klimawandel wiederum antreibt. Ja, das wäre so ein Kipppunkt. Das ist ein Begriff, den ich unglaublich verblüffend finde und den ich relativ ausführlich im Buch behandle. Warum? Nun, einerseits ist der Begriff ja wahnsinnig suggestiv. Ja, es ist eigentlich ein sehr kompliziertes Konzept aus den Klimawissenschaften, aber wir alle verstehen ihn sehr intuitiv. Ja, aber trotzdem ist es so, dass dahinter eine ganze Menge Technik liegt. Ja, wenn wir über Kipppunkte reden, dann meinen wir ja Kipppunkte in einem System. Ja, man muss also eigentlich wissen, was ist überhaupt ein System? Wann können wir eigentlich von einem System sprechen? Wie funktioniert ein System? Wie stabilisiert sich eigentlich ein System, wenn noch keine Kipppunkte erreicht sind? Ja, also man merkt sofort, da steckt eine ganze Menge Theorie dahinter, die ich versuche, aufzuarbeiten. Dann mag ich an dem Begriff des Kipppunktes, dass er zum einen ein sehr hohes Verallgemeinerungspotenzial hat. Ja, das ist ja etwas, was schon heute ganz naturwüchsig passiert. Ja, dass wir in ganz anderen Feldern inzwischen von Kipppunkten sprechen. Ja, wir sprechen auch von Kipppunkten zum Beispiel in der Politik, in der gesellschaftlichen Stimmung oder so etwas. Ja, das heißt, es scheint wirklich ein Begriff zu sein, der uns erlaubt, Dinge zusammenzudenken, die wir sonst nicht zusammendenken. Ja, zumindest in dem Sinne, dass wir Strukturähnlichkeiten wahrnehmen. Ja. Und dann glaube ich, und das ist der eigentliche Grund, warum ich diesen Begriff hier nenne, dann glaube ich, ist der Begriff des Kipppunktes mit einer enormen Zumutung für uns verbunden, wenn wir ihn nur ernst genug nehmen. Was meine ich damit? Nun, der Kipppunkt beschreibt, technisch ausgedrückt, eine nichtlineare Systemantwort. Ja, wir machen etwas in einem System und das System reagiert plötzlich heftig und unerwartet. Ja? Nehmen wir das Beispiel des Permafrostes. Ja, wir heizen den Planeten auf um 1 Grad und es passiert nicht viel. Wir heizen den Planeten auf um 1 weiteres Grad. Es passiert wieder ein bisschen etwas, aber nicht so viel. Wir heizen den Planeten auf um 1 drittes Grad und plötzlich gibt's. Ja, plötzlich startet eine Dynamik, mit der wir nicht gerechnet haben. Ja, und ich glaube, also womit wir hier konfrontiert werden, ist die Tatsache, dass die Natur nicht linear reagiert. Ja, und ich glaube, da haben wir kulturell eine Riesenlektion zu lernen. Ja, weil wir uns tatsächlich linear verhalten in unserer Umwelt. Ja, unsere ganze Wirtschaft basiert darauf, dass wir der Natur immer weiter wegnehmen können. Aber die Natur wird das wegstecken. Ja, sie wird nicht linear reagieren. Denken Sie zum Beispiel an den Amazonas-Regenwald. Ja, der wird die ganze Zeit angeknabbert. Ja, permanent wird abgeholzt, um Weidefläche zu gewinnen oder um Rohstoffe, die unter ihm lagern, abbauen zu können. Und wir gehen immer davon aus, na ja, solange wir noch Regenwald übrig haben, ist es doch noch gut. Ja, da ist ja noch etwas, was wir konservieren können. Aber tatsächlich ist auch der Regenwald ein komplexes System, das an irgendeiner Stelle nicht linear reagieren wird. Das kann man jetzt sogar sehr konkret ausbuchstabieren. Ja. Ein Regenwald ist ein System, das einen geschlossenen Wasserkreislauf herstellt. Ja. Das heißt, die Pflanzen verdunsten Wasser, aber sie sorgen auch dafür, dass das Wasser innerhalb des Waldgebietes wieder zu Wolkenbildung führt und abregnet. Ja. Das heißt, das Wasser bleibt im Regenwald. Aber diese Fähigkeit hat der Regenwald nur, wenn er eine gewisse Größe hat. Und wenn man ihn zu sehr anknabbert, dann kommt man irgendwann an den Punkt. Ja, das geht eine ganze Menge gut. Ja, man nimmt Quadratkilometer für Quadratkilometer ihm weg, aber der Rest schlägt sich. Ja, und irgendwann kommt man an den Punkt, den Kipppunkt, wo das nicht mehr funktioniert. Ja, wo dieser Selbststabilisierungsmechanismus, der geschlossene Wasserkreislauf nicht mehr funktioniert. Ja, und dann verliert plötzlich der Regenwald Wasser. Na, und er wird zu einer Steppe. Ja, innerhalb von den wenigen Jahrzehnten kollabiert das gesamte System. Und wo wir einst den Regenwald hatten, haben wir dann plötzlich eine offene Steppenlandschaft. Und da sieht man, ja, und unser ganzes, also nicht nur, das meine ich jetzt nicht nur psychologisch, ja, nicht nur wir denken linear, sondern unsere Gesellschaft ist linear strukturiert, ja, und unser Wirtschaftsprozess basiert auf linearen Annahmen. Um so viel geht es, ja, das ist ein ganz tiefes kulturelles Muster, was durch den Begriff des Kipppunktes herausgefordert und zur Disposition gestellt wird. Ja, deswegen mag ich den Begriff des Kipppunktes so sehr.
Ja, spannend. Ich habe gerade nachgeschaut im Schulbuch, ob mit der Suchfunktion, ob der Begriff Kipppunkt vorkommt, also Schulbuch Leistungskurs Wirtschaft. Das Buch ist sehr umfangreich und hat, ich schaue mal ganz kurz nach, mal über 500 Seiten. Und der Begriff Kipppunkt kommt nicht vor.
Oha.
Und da denke ich auch, dass es etwas ist, was auf jeden Fall in so einem Schulbuch, wenn es schon so umfangreich ist, auch vorkommen sollte. Was ich auch sehr geschätzt habe bei der Lektüre, ist dieses Einbetten des Begriffs Kipppunkt in eine Erklärung des Systembegriffs. Und das ist auch im Buch sehr gut nachvollziehbar. Und ich denke auch, dass dieser Systembegriff sehr gewinnbringend ist, um sich auch mit Wirtschaft zu beschäftigen. Und es geht auch sehr stark in Richtung immer wieder evolutionäre Ökonomik, wo sie auch zahlreiche interessante Beispiele haben. Und da entsteht auch ein besseres Verständnis für die Bedeutung von Kipppunkten, sowohl ökologisch, sozial, aber auch der Bezug zum Fach Ökonomik wird hergestellt. Alles auch da wiederum, glaube ich, etwas, was in der Schule einen großen Mehrwert haben könnte. Auch da deswegen auch der Verweis auf das Buch für die Hörerinnen, die sich da nochmal ein bisschen einlesen möchten. Dann würde ich gerne weitergehen in dieser Exploration der Denkwerkzeuge.
Ja, gerne.
Welches anderes Denkwerkzeug würden Sie noch gerne vorstellen?
Wenn ich mir noch einen dritten Begriff aussuchen darf von meinen Lieblingsbegriffen, dann würde ich den des Technofixes nennen. Mhm. Das ist ein Begriff, den ich auch viel in der Lehre benutze und der auch bei meinen Studierenden immer so ein Aha-Erlebnis auslöst, obwohl er eigentlich erstmal etwas ganz Banales beschreibt. Ja? Technofix. Das kommt aus dem Englischen. Ja, fix ist ja im Sinne einer Lösung gemeint. Ja, man löst ein Problem, man fixt es. Und Techno, weil man es technologisch tut. Ja, und Technofix beschreibt einfach die Tatsache, dass wir versuchen, Probleme technologisch zu lösen. Ja, das ist erstmal nichts Besonderes. Ja, das wirkt erst einmal ganz banal. Aber wiederum, wenn man diesen Begriff ernst nimmt, dann zeigt er einem ein ziemlich verblüffendes und gewisserweise auch beunruhigendes Bild. Warum? Nun, zum einen, wenn wir in die Vergangenheit schauen, sehen wir, wie die Menschheit versucht, Probleme technologisch zu lösen, die aber tatsächlich selbst technologisch verursacht sind. Ja, und das ist ein Entwicklungsmuster, das sehr früh in der Menschheitsgeschichte losgeht. Aus der Umweltgeschichte kennt man das Beispiel der Bewässerungssysteme im alten Mesopotamien. Ja, dieses Bewässerungssystem, das hat sich über Jahrtausende erhalten, so dass man das sehr gut kennt. Ja, und es ist ein sehr ausgeklügeltes, eigentlich bewundernswertes System, wie man auch in ganz widrigen Landstrichen trotzdem erfolgreich Landwirtschaft betreiben kann. Welche Information in dem Bild aber fehlt, ist, dass Mesopotamien nicht immer trocken war. Ja, das war ursprünglich einmal bewaldet und wurde dann erst, um Landwirtschaft betreiben zu können, entwaldet. Ja, also wir haben es hier schon mit einem technischen Eingriff des Menschen in die Natur zu tun. Und durch diese Entwaldung hat man überhaupt erst das Problem geschaffen. Das Klima hat sich verändert, die Niederschlagsmuster haben sich geändert, die Region wurde trocken. Ja, und man hat also mit dem Bewässerungssystem eine technologische Lösung gefunden für ein Problem, das man aber auch erst durch Technik, ja, nämlich die neu erfundene Landwirtschaft, ausgelöst hatte. Ja, das heißt, ein Problem, was die Menschheit eigentlich gar nicht hätte haben müssen, was sie sich selbst geschaffen hat. Ja, und durch dieses Muster kann man dann im Grunde durch die ganze Menschheitsgeschichte verfolgen. Ja, bis hin zum Beispiel zur modernen Medizin. Ja, wir können uns jeden Tag in den Medien informieren über die ganz erstaunlichen Fortschritte, zum Beispiel in der Krebsbehandlung. Ja, das ist ja ein ganz dynamisches Feld und es ist unglaublich, ja, was für intelligente Therapien heute gegen den Krebs entwickelt werden. Ja, was in diesem Bild fehlt, ist die Information, dass Krebs ja keine natürliche Geißel der Menschheit ist. Ja, die Krebserkrankungen nehmen immer weiter zu und vor allem bei jungen Menschen. Ja, Krebs ist eine Zivilisationskrankheit, eine Krankheit, die wir uns selbst eingehandelt haben durch die Art und Weise, wie wir leben. Ja, was wir essen, wie wir uns bewegen, welchen Giften wir uns selbst in der Umwelt aussetzen und so weiter und so fort. Ja, also auch hier haben wir es mit einer bewundernswerten technologischen Lösung zu tun. Ja, aber eine Lösung wofür? Für ein Problem, das wir uns durch Technik überhaupt erst eingehandelt haben. Ja? Und das beschreibt man durch den Begriff des Technofixes. Ja? Technik schafft Probleme, die wir durch noch mehr Technik wiederum lösen. Und diesen Begriff, den kann man jetzt in zwei Richtungen wenden. Man kann ihn einmal in die Vergangenheit wenden. Das ist das, was ich gerade getan habe. Und auch da ist er als analytischer Begriff sehr hilfreich, weil man plötzlich Muster sieht. Ja, man versteht, wie hat sich die Menschheit denn überhaupt technologisch entwickelt? Was war der Motor dahinter? Ja, zum Beispiel die Tatsache, dass man permanent neue Probleme schuf, die wiederum Lösungen brauchten. Man kann den Begriff aber auch in die Zukunft wenden und auch da wird er unglaublich nützlich, weil wir plötzlich verstehen, dass wir heute in gewisser Weise vor einer Weiche stehen. Ja, wir haben auch heute Probleme, enorme Probleme. Ja, die ökologische Krise, die wir im Gespräch jetzt schon oft angesprochen haben. Und auch diese ökologische Krise ist ja nichts anderes als ein Problem, das wir uns durch Technologie eingebracht haben. Ja, die ganzen CO2-Emissionen zum Beispiel, ja, die aus der Verbrennung von fossilen Rohstoffen, ja, erst in der Dampfmaschine und dann im Verbrennungsmotor stammen. Ja, das sind Nebenfolgen von Technologie. Und jetzt stellt sich natürlich, und mit dem Begriff des Technofix wird das ganz trivial, jetzt stellt sich plötzlich die Frage, wie wollen wir mit diesem Problem umgehen? Und wir verstehen sofort, es gibt zwei grundsätzliche Lösungsstrategien. Wir haben ein durch Technik geschaffenes Problem. Wir können versuchen, es zu lösen. Naja, entweder durch noch mehr Technik. Das ist das, was wir in den vergangenen 12.000 Jahren, sage ich mal, getan haben. Ja, was aber irgendwie nicht funktioniert hat. Ja, weil die Probleme wurden immer größer. Ja, es ist bewundernswert, was die Menschheit an Technologie geschaffen hat, aber die Probleme wuchsen ja im selben Maßstab. Und deswegen rückt vielleicht plötzlich eine zweite Möglichkeit ins Bild. Ja, vielleicht sollten wir versuchen, unsere Probleme nicht durch mehr Technologie, sondern durch weniger Technologie zu lösen. Ja, vielleicht sollten wir nicht auf Teufel komm raus weiter CO2 in die Atmosphäre pumpen und darauf setzen, dass wir eine Technik finden, das CO2 wieder aus der Atmosphäre zu ziehen, sondern vielleicht sollten wir einfach versuchen, weniger CO2 zu emittieren. Das ist etwas, das kann man ohne Technologie. Es ist ja das, was man als Degrowth oder Postwachstum bezeichnet. Ja, also ich sag mal vorsichtig, ein Verzicht, ein weniger. Und dazu braucht man erstmal keine neue Technologie. Was der richtige Pfad für die Zukunft ist, will ich damit gar nicht gesagt haben. Ja, es ist, vielleicht muss man auch von Fall zu Fall unterscheiden. Ja, aber was der Begriff des Technofix macht, ist, er erlaubt uns eine Struktur in der vergangenen Entwicklung zu sehen und uns bewusst zu werden, dass wir uns heute entscheiden müssen, ob wir diese Struktur blind in die Zukunft verlängern wollen oder ob wir etwas anderes versuchen wollen. Ja, und immerhin sehen wir zwei Pole von Möglichkeiten. Da liegt natürlich eine ganze Menge dazwischen. Und vielleicht liegen auch die guten Lösungen dazwischen. Aber trotzdem, ja, wir verstehen plötzlich, welches Spektrum an Möglichkeiten wir haben. Und wir verstehen auch, wenn ich es mal so schwer ausdrücken darf, ja, welche Schicksalsfrage sich heute der Menschheit stellt.
Ja, auch da wiederum sehe ich viele Bezüge zum Schulkontext. In einem Bildungsplan, der sehr stark auf Naturwissenschaften setzt, auf Technik, Informatik, wachsen natürlich auch Schüler und Schülerinnen in einem Kontext auf, in dem erstmal implizit auch dieses Wissen tradiert wird. Es geht darum, Lösungen zu finden, technische Lösungen auf Probleme. Und der Begriff des Technofixes oder auch Technosolutionismus, Entschuldigung, verweist auf vielleicht auch Widersprüche innerhalb dieser Denkweise. Und der zweite Punkt ist auch lebensweltlich in einer extrem schnell sich wandelnden Welt, jetzt mit KI und mit unglaublich vielen anderen Technologien, die daraus noch entstehen, erleben ja auch die Schüler, Schülerinnen diesen Widerspruch zwischen einerseits Technik, die ermöglicht und Technik, die auch begrenzt und ein Denkwerkzeug den Schülern und Schülerinnen zu bieten, die diesen Widerspruch überhaupt benennbar und begreifbar und denkbar macht, ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Auch da sehe ich einen sehr engen Bezug zum Schulkontext. Eine Sache, die ich auch gerne ansprechen würde, so ein bisschen abschließend bereits, ist, dass Ökonomik eine Wissenschaft ist, die metrisiert, also Ökonomik metrisiert, mathematisiert, ja, über Geld.
Ja.
Darüber haben wir schon gesprochen eingangs. Und was Sie in Ihrem Buch ebenfalls anbieten, ist irgendwo auch andocken an diese Logik der Metrisierung, des Kalkulierens, des Berechnens. Aber Sie beziehen sich da auf eine andere Denktradition, nämlich von Howard Odum. Jetzt würde ich Sie bitten, das mal nochmal zu verdeutlichen. Also was ist eigentlich das andere daran? Also inwiefern denkt Howard Odum Ströme in der Wirtschaft anders und was ist der Mehrwert?
Ja, aber um die Frage zu beantworten, möchte ich erst einmal einen Schritt zurücktreten, um nochmal das ganze Bild zu bekommen. Ja, ganz zu Beginn haben wir ja gesagt, die neoklassische VWL versteht die Wirtschaft vor allem als einen Marktprozess und misst diesen Marktprozess am Maßstab der Effizienz. Ja, werden die Bedürfnisse befriedigt? Und um diese Entscheidung zu treffen, ja, und um uns auch zu erlauben, rationale Entscheidungen zu treffen, hat sie ein sehr beeindruckendes Werkzeug entwickelt, das wir alle kennen, nämlich die Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, ein Effizienzgewinn haben wir immer dann, wenn der Nutzen die Kosten übersteigt, ja, wenn wir mehr davon haben, als wir ausgeben müssen. Diese Kosten-Nutzen-Rechnung hat aber natürlich ihre blinden Flecken. Ja, das haben wir ja im Gespräch ausführlich behandelt, das müssen wir jetzt nicht von vorne aufrollen. Aber gleichwohl halten wir ja an dem Ideal fest, dass wir irgendwie rationale Entscheidungen treffen wollen. Ja, und jetzt stehen wir vor einem Problem. Wie gehen wir von hier aus weiter? Nun, was die VWL erst einmal macht, und in gewisser Weise ist das auch gar nicht so dumm, ist, sie versucht, ihr Werkzeug zu reparieren. Ja, sie macht weiter eine Kosten-Nutzen-Rechnung, und zwar eine monetäre Kosten-Nutzen-Rechnung, und versucht, all ihre blinden Flecken einzupreisen, indem man den Dingen eben Preise gibt. Auch das haben wir schon diskutiert. Und ich hatte auch schon Gelegenheit, meinen Zweifeln an dieser Methode Ausdruck zu verleihen. Ja, den Dingen einen Preis zu geben, heißt nicht, dass man ihren Wert bestimmt, ja, sondern man sagt, zu welchem Preis man bereit ist, sie zu verkaufen. Ja, wir werden die Umwelt weiter schädigen. Ja, vielleicht nicht mehr im gleichen Ausmaß, aber wir werden es tun. Wir nehmen es in Kauf, ja, wie man in der Metapher sehr schön sagen kann. Das heißt, es gibt erhebliche Zweifel daran, ob man mit dieser Methode weiterkommt. Ja, aber was dann? haben wir nur die Alternative, dass wir es halt einfach sein lassen, dass wir darauf verzichten, rationale Entscheidungen zu treffen? Ja, ich denke, das wollen wir alle nicht. Ja, das ist ja das, was uns die ökologische Krise zeigte. Was uns die ökologische Krise zeigt, ist, dass wir in einer Illusion von Rationalität lebten. Ja, wir wollten rational sein, aber im Herzen unserer Rationalität regiert die Irrationalität. Ja, unsere Wirtschaft ist irgendwie komplett irrational, was man dann in Bildern ausdrückt, wie zum Beispiel, dass wir den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Ja, das ist einerseits eine sehr rationale Handlung. Ja, wir benutzen ein kompliziertes Werkzeug und benutzen das vielleicht auch eine richtige gelernte Art und Weise. Ja, jeder Schritt ist sehr rational, aber das ganze Projekt ist vollkommen irrational. Ja. Und wenn wir dieses Projekt als irrational kritisieren, ja, dann halten wir ja an dem Anspruch fest, doch irgendwie rationale Entscheidungen zu treffen. Ja, und wie kann man das? Das ist, glaube ich, eine ganz große Frage, die sich der ökologischen Ökologie heute stellt. Ja, wie können wir rationale Entscheidungen treffen, wenn nicht nach dem Vorbild einer Kosten-Nutzen-Rechnung? Und Howard Odum macht dort einen ganz interessanten Vorschlag. Odum ist jemand, der diese ganze Kritik an der monetären Brille der VWL kennt. Ja, er hat das alles begriffen und sucht nach einer Alternative und er bietet uns den Energiebegriff als Alternative an. Ja, er sagt, die VWL hat diesen großen blinden Fleck, sie sieht die Natur nicht, machen wir ihn sichtbar, zum Beispiel durch den Begriff der Energie. Jeder wirtschaftliche Prozess ist mit einem Energiefluss verbunden. Ja, und er misst dann diese Energieflüsse und versucht, nach dem Vorbild der Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen, uns eine alternative Metrik zur Verfügung zu stellen, ja, eine physikalische Metrik. Ja, und das machen heute sehr, sehr viele Forscherinnen und Forscher in der ökologischen Ökonomik, dass sie sagen, gut, schauen wir nicht auf das Geld oder zumindest nicht nur auf das Geld, schauen wir auch auf die unterliegende materielle Wirklichkeit. Und die messen wir halt in Begriffen der Physik. Ja. Denken Sie zurück an den Begriff des ungleichen Tausches. Da haben wir das implizit schon getan. Ja, da haben wir gesagt, es gibt diese monetäre Oberfläche und da scheint alles mit rechten Dingen zuzugehen. Aber wenn wir das physikalisch betrachten, dann sehen wir einen Nettostrom von Ressourcen, von Arbeitskraft, von Energie aus den Armen in die reichen Länder. Ja, da habe ich genau mit diesen beiden Metriken gespielt. Und Odum hatte halt die Hoffnung, dass man tatsächlich so eine neue energetische Kosten-Nutzen-Rechnung entwickeln kann, ja, weil das Ziel so wichtig ist, ja, weil es uns ja wirklich darum geht, rationale Entscheidungen treffen zu können, ja, die wichtiger sind denn je, habe ich mich für dieses Projekt sehr fasziniert, aber es stimmt natürlich, dass man da auch wieder ein großes Fragezeichen hintersetzen kann, ja, haben wir es hier mit Zusammenhängen zu tun, die man wirklich in einer einzigen Metrik abbilden kann. Ja, es gibt auch Forscherinnen und Forscher in der ökologischen Ökonomik, die das radikal in Frage stellen und die sagen, nun, das Problem der monetären Metrik ist, also das Problem der Preise ist, dass sie die Illusion erzeugen, alle Dinge sind vergleichbar. Ja, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir treffen eine Entscheidung in unserem Leben, vielleicht eine ganz banale Entscheidung. Gehen wir heute Abend ins Theater oder gehen wir ins Kino? Für die Wirtschaft ist das ein ganz einfaches Problem, Kosten-Nutzen-Rechnung. Wir wissen, was die Theaterkarte kostet und wir wissen, was wir vom Theaterstück haben. Wir wissen, was die Kinokarte kostet, wir wissen, was wir vom Kinobesuch haben. Ja, und jetzt maximieren wir einfach unseren Nutzen. Ja, wir schauen, wo ist die Differenz am größten. Eine Theaterkarte ist ziemlich teuer im Vergleich zu einer Kinokarte. Ja, da sind die Kosten hoch, aber wer weiß, ja, wenn die Inszenierung so großartig ist, dann ist vielleicht mein Nutzen so überproportional größer, dass es sich doch lohnt, zu investieren und ins Theater zu gehen. Ja. So stellt es die VWL dar. Ist es tatsächlich so? Ja. Können wir das einfach miteinander verrechnen? Und jetzt denke man mal an noch kompliziertere Entscheidungen, die wir ständig in unserem Leben treffen müssen. Ja. Wie möchte ich mein Leben gestalten? Welchen Beruf mache ich? Wo engagiere ich mich politisch? Möchte ich Kinder haben? Ja und nein. Ja. Hier kommen wir überall in Entscheidungen, die mit Werten zu tun haben. Ja, da geht es nicht nur um unsere Beschäftigung am Abend. Ja, und können wir wirklich unterstellen, dass man all diese Werte einfach herunterbrechen kann auf eine einzige Metrik? Und wenn es nicht eine monetäre, sondern irgendwie eine andere Metrik ist, ist das nicht illusorisch? Und diese Kritik, denke ich, die ist tatsächlich sehr, sehr ernst zu nehmen. Ich selbst habe mir dazu noch keine abschließende Meinung bilden können. Ja, und hier sind wir wieder da angekommen, was wir in der Mitte des Gesprächs schon mal unter Ihrem Begriff der Suchbewegung gefasst hatten. Ja, hier ist die ökologische Ökonomik tatsächlich noch in einer Suchbewegung. Ja, sie hat den Anspruch, rationale Entscheidungen zu ermöglichen. Aber wie das aussieht, ja, schafft man das nach dem Vorbild einer Kosten-Nutzen-Rechnung mit einer eindimensionalen, quantifizierten Metrik? Oder scheitert das? Ja, weil wir es hier mit prinzipiell inkommensurablen Werten zu tun haben, die wir nicht einfach auf eine Waage legen können, wo wir nicht einfach schauen können, zu welcher Seite neigt sich die Waage. Gut möglich.
Ja, sehr spannend. Und das ist auch das, was im Buch immer wieder zum Ausdruck kommt, nämlich der Hinweis auf die Suche muss weitergehen. Das schätze ich auch an dem Buch, das machen Sie sehr transparent. Sie verorten sich in den Prozess und öffnen den Prozess und laden Leser und Leserinnen ein, diesen Prozess weiterzuführen. Und insofern ist es eine wertvolle Sache. Wir werden eingeladen, diese Werkzeuge auch anzunehmen, auszuprobieren. In dem Gespräch hier haben wir jetzt vier Werkzeuge kennengelernt. Das Werkzeug, Denkwerkzeug der ökologisch ungleichen Tausches. Zweitens die Kipppunkte, drittens Techno-Fixes und viertens die energetische Kosten-Nutzen-Rechnung. Wer noch mehr Denkwerkzeuge entdecken möchte im Bereich der ökologischen Ökonomik, dem kann ich nur wärmstens empfehlen, das Buch zu lesen von Herrn Schlaut, Wirtschaft im Anthropozän. Da gibt es noch sehr, sehr viele weitere Denkwerkzeuge, die einfach ja Spaß machen zu entdecken und auch das Denken fördern. Das ökonomische Denken, das plurale ökonomische Denken. Es hat großen Spaß gemacht, Herr Schlaut, und ich danke für das interessante Gespräch.
Das Vergnügen war ganz meinerseits und ich habe zu danken.